Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath, hallo. Erstens, Präsenzunterricht ist besser als Distanzunterricht. Zweitens, hoffentlich gibt es bald flächendeckende Testmöglichkeiten für alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte. Und drittens, die Abiturprüfungen finden auf jeden Fall statt. Das war schon mit den Ergebnissen der gestrigen Sitzung der Kultusministerkonferenz. Reaktionen darauf gleich hier bei Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Wenn die Kultusministerinnen und Minister zusammenkommen, dann beschwören sie gerne ihre Einigkeit, dass es um das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen geht, um den Anspruch auf Bildung. So war das auch gestern Abend wieder, als die KMK, die Kultusministerkonferenz, per Videoschalte zusammenkam. Aber wenn es dann darum geht, aus dieser Gemeinsamkeit konkrete Politik zu machen, dann rennen die einen Bundesländer plötzlich in die eine Richtung los und die anderen in die entgegengesetzte. Eva Ellermann berichtet.
Wichtige Entscheidung. In allen Bundesländern finden die Abiturprüfungen statt, auch unter Corona-Bedingungen. Wie viel Präsenzunterricht, wie viel Wechselunterricht und wie viel Homeschooling es jetzt nach den Osterferien gibt, das entscheidet aber weiter jedes Land für sich. So viel Präsenzunterricht wie möglich, vor allem für die Abschlussklassen und begleitet von mehr Tests und früheren Impfungen für Lehrkräfte. Das ist das Ziel der Kultusministerkonferenz. Schülerinnen und Schüler sowie alle in den Schulen Beschäftigten sollen sich zweimal pro Woche selbst testen können. Eine bundesweit einheitliche Regelung für den Unterricht, wie sie NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Laschet gefordert hatte, gibt es nicht. Sachsen etwa hält Schulen und Kitas unabhängig von Inzidenzwerten offen. Nordrhein-Westfalen setzt erstmal auf Distanzunterricht für die meisten Schülerinnen und Schüler. Der Verband Bildung und Erziehung kritisiert den grundsätzlichen Öffnungskurs. Manche Länder spielten russisches Roulette mit der Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Lehrkräften, sagte der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft Beckmann. Der Verband der Kinder- und Jugendärzte warnt dagegen vor weiteren Einschränkungen beim Präsenzunterricht. Kinder seien nicht die Treiber der Pandemie, sagte Verbandspräsident Fischbach der Rheinischen Post. Der Präsenzunterricht sei aber entscheidend für eine gesunde Entwicklung von Kindern.
Eva Ellermann über die Kultusministerkonferenzentscheidungen von gestern Abend. Karin Prien ist CDU-Politikerin und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Und hier im Deutschlandfunk hat sie heute Morgen diese gestrigen Ergebnisse aus der Sitzung noch einmal eingeordnet.
Wichtig war, dass wir noch einmal bekräftigt haben, von wie großer Bedeutung die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes für Kinder und Jugendliche ist, weil die Pandemie einfach für Kinder und Jugendliche eine so dramatische Belastung ist, dass wir hier uns auch vor allem als Anwälte der Kinder und Jugendlichen sehen.
Elternverbände, SchülerInnenvertretungen und die Gewerkschaften der Lehrkräfte sehen das jedoch nicht ganz so positiv. Sie kritisieren, dass die Regeln in den einzelnen Bundesländern völlig durcheinander laufen. Wir haben es eben gehört, Sachsen hat zum Beispiel angekündigt, dass die Schulen unabhängig von den Inzidenzzahlen wieder öffnen, während NRW genau mit Verweis auf die Inzidenzzahlen den Präsenzunterricht in der kommenden Woche abgesagt hat. Nochmal Karin Prien dazu.
Ich verstehe das Bedürfnis nach mehr Einheitlichkeit. Das ist ja ein bisschen so wie das Bedürfnis nach einfachen Lösungen. Aber die Wahrheit ist, dass man nur Gleiches gleich behandeln kann und Ungleiches eben ungleich behandeln muss, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen. Und insofern ist es richtig, auf die Verhältnisse in den einzelnen Bundesländern abzustellen, wie in Schleswig-Holstein mit einer Inzidenz zwischen 60 und 65 seit vielen Monaten, können natürlich nicht die gleichen Regeln anwenden wie die Sachsen oder die Bayern. Das wäre auch aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig. Und insofern, damit müssen wir leben. Wir müssen diese Differenz noch eine Weile aushalten.
Karin Prien, die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, zum bundesdeutschen Flickenteppich in der Corona-Schulpolitik. Das könnte jetzt alles sehr, sehr, sehr frustrierend sein. Gäbe es da nicht immer wieder echte Lichtblicke zwischendurch an den Schulen, auch und gerade in diesen Zeiten? Und einer, der für diese Lichtblicke sorgt, ist der Berliner Rapper Matondo. Er setzt sich seit ein paar Jahren schon dafür ein, dass Kinder und Jugendliche an den Schulen genug Freiräume haben, um eigenverantwortliche Persönlichkeiten zu entwickeln. Der Musiker sagt, er will Mut machen. Empowerment heißt das. Und Camilla Hildebrand hat sich mit ihm getroffen und sich zeigen lassen, wie das geht, wenn man Schülerinnen und Schüler empowern will.
Ich will kein Geld, ich will kein Benz, ich will nur hier alleine sein. Der Beat ist krass, Matondo und dran, jetzt guck mal, wie ich rap und rein. Komm aus dem dunklen 44, hier gibt es keinen Sonnenschein. Nur Air Max oder Nike Shocks, wir tragen nichts von Philipp Lein.
Kelani, Hussein, Amida, Sard, Hasuna. Die Jugendlichen stammen alle aus Berlin-Neukölln, gehen an die Heinrich-Mann-Schule. Und es ist ihr Song. Sie haben ihn getextet, geprobt und zusammen mit Matondo aufgenommen. Es ist das Ergebnis eines zweiwöchigen Workshops mit dem Berliner Rapper Matondo Castle. Unter dem Hashtag Alles für die Jugend hat er ihn 2020 veröffentlicht. Die Jugendlichen mache das sehr stolz, sagt Matondo. Aber vor allem sei es für sie wichtig gewesen, dass ihnen jemand zuhört.
Die Rahmenbedingungen wurden geschaffen durch Show Up, ein Jugendprojekt aus Buko. Von ihnen bekam ich die Anfrage und ich so, ja klar, das ist meine ehemalige Oberschule. Aber hauptsächlich natürlich mache ich das für die Jugendlichen und es ist immer wieder besonders auch zu hören, was diese Jugendlichen in diesem Alter auch schon zu sagen haben. Ja? Ängste, die sie ansprechen, Probleme, auch Wünsche und Ideologien einer besseren Welt, so utopisch sie dann auch manchmal sind, aber es ist wichtig, dass sie ausgesprochen werden.
Denn es ist vor allem auch ein Mittel der Prävention, sagt der 27-jährige Rapper und Erzieher Matondo. Er weiß genau, von was die Kids reden, was sie bewegt. Er hat es selbst erlebt.
Da können sie so viel rauslassen, was eben hilft, dann auch nicht mit dem Frust irgendwie rauszugehen und jemanden irgendwie physisch was anzutun oder eine andere Dummheit zu begehen, sondern das Mikrofon, sage ich immer, das spürt nichts. Ich schreie so laut rein, wie du magst. So. Hauptsache, du wirst diesen Frust los und kannst dann mit einem guten Gewissen nach Hause gehen. Du kannst sagen, ey, ich habe hier was, ich habe was aufgenommen, das ist mein eigenes Werk, ich habe dazu einen Beitrag geleistet.
Wer ist Feind, wer ist Feind? Fühl nur Neid und zwar von Freunden, bin enttäuscht von dem Leid. Keine Zeit für all das Täuschen, keiner, der uns diese Liebe heute zeigt. Am Ende dieses Tunnels gibt es keinen Leid.
Und ich frag mich immer noch.
Matondo rappt seit er 14 ist über Themen, die er selbst schmerzhaft erleben musste. Gewalt, Rassismus, Ausgrenzung. Seine Eltern flohen aus dem Kongo, da sein Vater verfolgt wurde. Geboren wurde er in Berlin-Neukölln und lebte die ersten Jahre mit der Familie in einem Asylbewerberheim. Seine Erfahrungen wandelte Matondo später in Musik um.
Ich selber hatte das Problem, dass ich damals nicht etwas hatte, was mich aufgefangen hat. Ja, darum war ich auf der Straße unterwegs und bin genauso mit Gewalt aufgewachsen, die mir angetan wurde, aber die ich dann auch selber übertrug auf andere Personen, die mir krumm kommen wollten, besonders dann auch wegen der Hautfarbe. Und es war immer so ein sich wehren, aber nicht mit der Sprache. Und ich habe durch die Musik gelernt, wie groß diese Sprache ist, wie mächtig du auch damit bist und wie klein ich vorher auch war, ohne diese Sprache eben beherrscht zu haben.
Einiges läuft hier noch immer verkehrt. Kindern wird einfach ihr Leben erschwert. Chancen verwehrt. Ich frage mich sehr, wie viel ist uns ein junges Wesen noch wert?
Matondo appelliert deshalb an die Politik und Bildungsentscheider. Gebt den Kindern wirklich eine Stimme. Institutionalisiert dieses Empowerment an Schulen. Schafft Räume und Jugendzentren, wo sie ihre Persönlichkeit entdecken können.
Die erleben so oft Enttäuschungen auch, dass Projekte, die ihnen versprochen wurden, dann nicht umgesetzt wurden oder auch, dass ihre Meinung nichts wert ist, weshalb es dann oft dazu kommt, dass sie manchmal, denke ich auch, ja zu Recht, dann so ihre Meinung von Politik haben und sagen, ach, da passiert eh nichts oder es wird uns eh nicht geholfen.
Matondos Traum ist es, ein Jugendcafé aufzubauen, erzählt der 27-Jährige. Ein Zufluchtsort, Safe Space, ein Ort des Empowerments.
Wo sie erlernen, wie sie zum Beispiel Musik selber produzieren können, jemanden aufnehmen können, Beat selber machen. Wie gehe ich da vor? Wie kann ich sowas auch anleiten, zum Beispiel vor einer ganzen Gruppe, um dann einfach diese verschiedenen Talente dafür zu nutzen, um mit ihnen dann in Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen Schulen und Einrichtungen Projektwochen zu gestalten, wo die Jugendlichen dann selber für diese Klassen dann vor Ort Workshops geben. Ja, dass die Jugendlichen dann ihr eigenes Wissen nochmal teilen können.
Der Berliner Rapper Matondo, vorgestellt von Camilla Hildebrand.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung. Das verkürzte 8-jährige Gymnasium stirbt aus. So wird zum Beispiel in Bayern im Sommer 2024 der letzte G8-Jahrgang sein Abitur machen. Der Grund für die Abschaffung, das Turbo-Abi, konnte sich zumindest in Westdeutschland nie durchsetzen. Die Proteste der Eltern haben es schließlich politisch erledigt. Seit September 2018 dauert also die Schulzeit auf bayerischen Gymnasien deshalb jetzt auch wieder 9 Jahre. Aber wie das so ist im Bildungsföderalismus, es gibt bundeslandspezifische Besonderheiten. Auch in Bayern. Wer nämlich partout sein Reifezeugnis schon nach 12 Schuljahren entgegennehmen will, kann das tun. Wie das geht, erklärt Anna Giordano. Und dabei ist eine Abkürzung ganz, ganz wichtig. ILV.
Statt G8 jetzt also ILV. Das steht für individuelle Lernzeitverkürzung. Lara Kache geht auf das Max-Planck-Gymnasium in München-Pasing.
Uns wurde in der Schule darüber mitgeteilt, dass wir das machen können. Und ich wollte es machen, weil angeboten wurde, dass wir halt die 11. im Ausland verbringen. Ich würde gern entweder nach England oder Amerika gehen.
Ein ganzes Jahr lang ins Ausland gehen, das ist die eine Möglichkeit, die die individuelle Lernzeitverkürzung bietet. Die andere Option ist, die 11. Klasse ganz zu überspringen, sagt Wolfram Janke vom Bayerischen Philologenverband.
Das ist gedacht für Schülerinnen und Schüler, die besonders begabt sind, die vielleicht auch schneller aus der Schule raus wollen, weil sie früher als andere schon reifer sind.
Welchen der beiden Wege die Schülerinnen und Schüler letztendlich gehen, das können sie auch erst in der 10. Klasse entscheiden. Wichtig ist aber, dass sie schon vorher Interesse an dem Programm haben, denn bereits in der 8. Klasse muss man sich dafür anmelden, erklärt Janke.
Also die 8. Jahrgangsstufe dient der Information, der Beratung und der Einschreibung in das Programm. In der Jahrgangsstufe 9 liegen dann die Schwerpunkte auf Methodentraining und Arbeitstechniken. Und in der Jahrgangsstufe 10 gibt es dann Zusatzmodule mit Schwerpunkt inhaltliche Vertiefung, die dann als Voraussetzung für den Übertritt in die Q12 dann notwendig sind.
Lara Kache geht in die 8. Klasse. Die zusätzlichen Stunden, die ab dem kommenden Schuljahr durch die ILV auf sie zukommen, schrecken sie nicht ab.
Es ist ja auch nicht viel. Es ist für 2 Jahre nur in der Woche 2 Zusatzstunden. Und wenn mein Stundenplan ähnlich bleibt, wie er ist, dann wird es, glaube ich, auch nicht zu stressig.
Fritz Schäffer ist Gymnasiallehrer aus Ingolstadt und engagiert sich beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Dass man die Lernzeit an Gymnasien individuell anpassen möchte, findet er grundsätzlich gut. Allerdings:
Die Idee ist, dass man 2 Jahre im Vorhinein Dinge kompensieren soll, die erst viel später dann kämen. Und gerade in so Fächern, die ja aufeinander aufbauen, wie zum Beispiel Mathematik, stelle ich mir das nicht so ganz einfach vor.
Erfahrungswerte, wie Schülerinnen und Schüler mit der ILV zurechtkommen, gibt es noch nicht, denn das Programm startet gerade erst. In Laras Jahrgang haben sich 8 von rund 128 Schülerinnen und Schülern angemeldet. Lerngruppen für die Nachmittage einzurichten, sei für die kleine Zahl zwar möglich, sagt Fritz Schäffer.
Wobei einem auch klar sein muss, dass das natürlich schon auch erheblich Ressourcen kostet, wenn ich dann für 8 oder vielleicht auch nur 7 Schüler solche Angebote vorhalte über mehrere Jahre, kostet das erheblich Lehrerstunden.
Damit scheint die ILV keine breit angelegte Überholspur zu werden, sondern eher eine Schmalspur für wenige leistungsstarke Schüler.
Darüber, wie gutes Unterrichten, wie gute Schule geht, darüber wird natürlich nicht nur unter Lehrerinnen und Lehrern heftig gestritten, sondern auch unter denjenigen, die sich forschend mit den Lern- und Lehrprozessen in Schule auseinandersetzen. Volker Reinhardt gehört zu dieser Spezies von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Er ist Direktor des Instituts für Geschichts- und Politikwissenschaft an der PH Freiburg, dort auch Professor für Politikwissenschaft und die Didaktik seines Fachs. Und er schaut sich bereits seit einigen Jahren an, was guten Fachunterricht ausmacht. Herr Reinhardt, über gute Lernprozesse reden wir schon relativ lange. Es gibt viele Studien dazu, auch internationale, unter anderem vom neuseeländischen Schulforscher John Hattie, der vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht hat, eine Metastudie, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Jetzt sagen Sie, wir müssen das uns für den Fachunterricht in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum noch mal genauer angucken. Warum? Wissen wir noch nicht genug über guten Unterricht?
Ja, also wir wissen natürlich schon sehr vieles über guten Unterricht, über qualitätsvollen Unterricht. Vor allen Dingen natürlich, Sie haben es erwähnt, über John Hattie, über seine riesen Metastudie, die er angestrengt hatte. Aber wir wissen natürlich viel zu wenig fachspezifisch über die einzelnen Unterrichtsfächer, was dort eben guten Unterricht ausmacht. Also John Hattie hat ja eben auch die ganzen Fächer, die wir weltweit haben, sozusagen zusammengeworfen in einen Topf und hat dann geschaut, was macht denn eigentlich über alle Fächer hinaus oder eben auch fächerunspezifisch einen guten Unterricht aus. Und wir haben gesagt, ja, wir wissen aber viel zu wenig, was denn in den einzelnen Unterrichtsfächern, was dort eben einen guten Unterricht, einen guten Fachunterricht sozusagen ausmacht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen doch da mal rankommen, damit wir alles, was wir über den guten Unterricht in Mathematik, in Biologie, in Politik, in Kunst, in Musik und so weiter, was wir da wissen, dass wir das mal sammeln und diese Ergebnisse eben auch den Lehrerinnen und Lehrern und allen Interessierten eben auch zur Verfügung stellen können. Und daraus ist dann eben auch diese Buchreihe erschienen, eben mit 17 Bänden, also für 17 Fächer, die eben von Markus Rehm aus Heidelberg, Markus Wilhelm aus Luzern und von mir herausgegeben worden ist und wo wir eben sehr viele Expertinnen und Experten gefragt haben, was macht denn einen guten, wirksamen Fachunterricht aus?
Dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Kann man so etwas wie ein Standardrezept für guten Unterricht ableiten?
Das wäre natürlich sehr schön, wenn wir sagen könnten, man nimmt folgende Zutaten wie in einem Kochbuch und dann werden wir auch einen guten Unterricht bekommen. So einfach ist es natürlich leider nicht und deshalb haben wir ja eben auch versucht, eben für die jeweiligen einzelnen Fächer herauszufinden, ob denn da unterschiedliche Rezepte, wie Sie sagen, oder unterschiedliche Vorgaben wichtig sind, eben um einen guten Unterricht zu bekommen. Und wir haben eben gemerkt, dass die Fächer eben sehr unterschiedlich sind. Also eben, dass wir eben den Mathematikunterricht eben nicht so mit dem Musikunterricht einfach so vergleichen können oder den Politik- und den Geografieunterricht. Und wir haben gemerkt, dass wir wirklich genauer in die Fächer reinschauen müssen, um herauszufinden, was macht denn eigentlich einen guten, ja, zum Beispiel Politik- oder Geschichtsunterricht aus.
Trotzdem haben Sie jetzt ein Buch veröffentlicht, das genau so heißt, nämlich Guter Fachunterricht ohne Fächerspezifizierung. Was steht da drin? Wo sind die Knackpunkte, um die es geht, wenn ich guten Unterricht machen will als Lehrer?
In diesem Metaband haben wir versucht, mal herauszufinden, ob es denn eben unterschiedliche Fächer gibt, die vielleicht ganz ähnlich ticken, dass eben in unterschiedlichen Fächern dann doch die gleichen Voraussetzungen vorhanden sind eben für das Gelingen eines Unterrichts und haben dann auch gemerkt, dass durchaus Fächer, die gar nicht so sehr von vornherein miteinander verwandt sind, weiß ich, wir haben zum Beispiel gemerkt, dass das Biologieunterricht mit Wirtschaftsunterricht und auch Physikunterricht eben, dass die relativ nah verwandt sind, wenn es darum geht, zum Beispiel die Präkonzepte der Schülerinnen und Schüler, also eben das, was die Schülerinnen und Schüler als Vorwissen haben, das, was sie als Lernvoraussetzung mitbringen, dass die das eben sehr stark in den Mittelpunkt setzen und dass man daran eben auch arbeiten kann, um eben herauszufinden, was eben einen guten Unterricht ausmacht.
Trotzdem erhoffen sich ja Lehrkräfte wahrscheinlich, dass sie sagen, Mensch, ich kaufe mir so ein Buch und will jetzt wissen, wie es geht. Können wir das für die Politikwissenschaft mal durchspielen? Was würden Sie sagen, ist das Wichtigste, um guten politikwissenschaftlichen Fachunterricht machen zu können?
Also für den Politikunterricht ist es sicherlich so, dass wir eine Zweiteilung haben, eben auch in den Antworten der Expertinnen und Experten, dass wir zum einen eben wirklich die politische Urteilsbildung in den Mittelpunkt stellen sollten des Unterrichts, eben dass wirklich Schülerinnen und Schüler anhand von vielen Erfahrungen und auch von viel Wissen, was sie eben sozusagen sich aneignen, aber eben dieses Wissen eben auch kontextuell aneignen, oder dass die politische Urteilsbildung von den Schülerinnen und Schülern immer besser wird, immer komplexer wird. Das ist so der eine Bereich, dass sie eben sich also wirklich eben zu einem politischen Sachverhalt dann eben auch ein Urteil bilden können anhand von Erfahrungen, aber auch anhand von dem, was sie eben gelesen haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ganz wichtig eben, dass Schülerinnen und Schüler eben Demokratie erleben, auch durch die Schulen. Also erleben durch einen Klassenrat, durch Just Community Programme, durch verschiedene Möglichkeiten, wie eben Schülerinnen und Schüler wirklich bewusst vor Ort Demokratie erleben und erfahren können. Also eben diese beiden Bereiche, wenn ich es mal so ganz holzschnittartig sagen möchte, sind herausgekommen, dass man da eben in diesen Bereichen sehr stark arbeiten muss, um eben dann auch einen gelingenden, einen wirksamen Unterricht in Fachpolitik zu bekommen.
Volker Reinhardt war das, Professor an der PH in Freiburg, dort auch Direktor des Instituts für Geschichts- und Politikwissenschaft, zu seinem 5-jährigen Forschungsprojekt über guten Unterricht. Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Und wir haben dieses Gespräch kurz vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Wenn Sie irgendwo angestellt sind, könnten auf Sie erhebliche Änderungen zukommen in den nächsten Tagen und Wochen. Es wird diskutiert über eine Homeoffice-Pflicht, die Unternehmen ihren Mitarbeitenden einrichten sollen. Auch eine Testpflicht für alle Mitarbeitenden wird diskutiert. Und wenn man sich bei der Wirtschaft umhört, dann sorgt das vor allem für ein Durcheinander, sagt jedenfalls Carola Engfeld, sie ist Sprecherin der IHK in Berlin.
Es gibt zum einen sehr viele Fragen zum Thema Homeoffice, aber auch ganz viele Fragen zum Thema Testpflicht, wie das praktisch umgesetzt werden soll, weil ja jeder eigentlich mitbekommen hat, dass man so schnell nicht an Selbsttests oder Schnelltests rankommt.
Und dann ist da natürlich noch die Finanzfrage, also wer bezahlt das Ganze? Alles das Themen, die diskutiert werden müssen. Wenn man die andere Seite fragt, die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann sagen die, so ganz einfach ist es nicht. Einerseits ganz gut, wenn man den Unternehmen ein bisschen mehr Druck macht. Auf der anderen Seite, sagt Christian Horsbach, der ist Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds in Berlin und Brandenburg. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, nicht jede Privatwohnung ist so gebaut und so groß, dass man da problemlos Homeoffice durchführen kann.
Ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die haben nur eine kleine Wohnung. Die haben vielleicht ein Kind zu Hause, was da Homeschooling macht. Vielleicht gibt es auch einen Partner oder eine Partnerin, die auch noch von zu Hause arbeiten soll. Und irgendwann platzt dann halt die Wohnung.
Also Homeoffice und Testpflicht für Unternehmen. Das ist morgen unser Thema bei Campus und Karriere ab 14 Uhr hier im Deutschlandfunk. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie sagen wollen, was Sie davon halten, können Sie sich gerne morgen an der Sendung beteiligen oder auch schon jetzt und sofort. Unser Anrufbeantworter ist schon geschaltet. 00800 4464 4464 oder Sie schicken uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Die Sendung begonnen haben wir mit der Frage nach der Schulpolitik in der Corona-Zeit und da bewegt sich richtig was. Mittlerweile ist eine Meldung reingekommen. Vizekanzler Olaf Scholz sagt, ja, wir müssen eine bundesweite einheitliche Regelung finden. Das sei richtig und vernünftig. Und er regt an, ab einer Inzidenz von 200 verpflichtend in den Wechselunterricht zu gehen. Da mal wieder was zu diskutieren. Es geht also weiter mit diesem Thema. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.